Schweiz auf der A2 Richtung Luzern ab Rothenburg. Jetzt ist es 7 Uhr, Zeit für heute Morgen mit der Romana Kaiser. Guten Morgen.
Guten Morgen. Bei der Präsidentschaftswahl in Polen hat der Wind am Schluss noch gedreht. Nach einem engen Rennen steht Karol Nawrocki als Sieger fest. Er ist der EU-kritische Kandidat. Und wir sprechen über die spektakulären Angriffe der Ukraine auf russische Militärflugplätze. Moskau bestätige zwar, dass es Angriffe gegeben habe, wolle jetzt aber rasch davon ablenken, das sagt unser Korrespondent in Moskau. Livia Schmid ist heute früh mit mir im Studio. Wettermäßig sieht es heute leider ein bisschen anders aus als noch am Wochenende.
Guten Morgen. Ja, heute ist es vor allem grau. Es hat viele Wolken, dazu gibt es Regenschauer und auch Gewitter. Das Ganze bei 21 Grad.
Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in Polen haben sich die beiden Kandidaten ein regelrechtes Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert. Gemäß dem offiziellen Ergebnis gewinnt der rechtskonservative Kandidat Karol Nawrocki die Präsidentschaftswahl hauchdünn mit fast 51% der Stimmen. In den ersten Prognosen nach der Wahl hat noch sein Gegenkandidat geführt. Das ist Rafael Trzaskowski von der proeuropäischen Regierung. Jetzt aber gewinnt Nawrocki. Was hat denn da den Ausschlag gegeben für den Sieg? Das habe ich heute früh unsere Osteuropa-Korrespondentin Judith Huber in Warschau gefragt.
Ja, Nawrocki ist bei der knappen Mehrheit der Polen und Polinnen einfach besser angekommen als sein Herausforderer. Mit seiner hemdsärmeligen Art und seinen harten, pointierten Aussagen konnte er überzeugen. Offenbar eben mehr als der weltläufige Städte Trzaskowski, der eher etwas elitär wirkt. Und Polen ist nach wie vor ein sehr konservatives, nach innen gekehrtes Land, das nicht zu viel Veränderung und nicht zu viel Einmischung von außen will. Und diesen Leuten schien Nawrocki offenbar die bessere Wahl. Und außerdem ist das Resultat auch ein Misstrauensvotum gegenüber der Regierung von Donald Tusk. Viele sind unzufrieden damit, dass die Regierung nicht das geliefert hat, was sie versprochen hat. Und ich denke, schlussendlich zeigt das sehr knappe Resultat einmal mehr, wie tief gespalten das Land ist, und diese Spaltung, die dauert wohl noch länger fort.
Jetzt haben wir gehört, Nawrocki ist ein Rechtskonservativer, sieht die EU eher kritisch. Erzählen Sie uns noch mehr, wer ist dieser Karol Nawrocki?
Nawrocki ist 42 Jahre alt, er ist ein konservativer Historiker, sogar ein Nationalist. Er ist Direktor des Instituts für Nationales Gedenken und eigentlich parteilos. Er wurde dann aber von der nationalkonservativen PiS als Kandidat aufgestellt. Er ist ein EU-Skeptiker und hat sich im Wahlkampf klar als Fan von US-Präsident Trump und dessen Politik gezeigt und wurde auch von ihm unterstützt. In Sachen Ukraine will er das Nachbarland militärisch zwar unterstützen, ist aber gegen einen EU- und einen NATO-Beitritt der Ukraine. Er ist für eine Begrenzung der Migration, gegen den Green Deal der EU und für ein sehr restriktives Abtreibungsrecht. Und man muss sagen, er ist bei vielen Themen noch rechter als sein Vorgänger im Präsidentenamt, Andrzej Duda, der ja auch zur PiS gehört.
Und was bedeutet jetzt ein Sieg für Polen und für die EU?
Für die Regierung Tusk ist es ein sehr schwerer Schlag. Sie hatte darauf gehofft, dass sie die Blockade durch den Präsidenten endlich beheben kann und sie freie Hand hat, denn der polnische Präsident hat ein Vetorecht. Man könnte es auch positiv sehen und sagen, nun bleibt das Gegengewicht zur Regierung erhalten, eine Art Kontrolle, aber ich denke, faktisch führt das zu einer gelähmten Regierung und zu einer Instabilität, denn es kann gut sein, dass die sehr breite Regierungskoalition vielleicht auseinanderbricht und es zu Neuwahlen kommt. Und für die EU heißt es, dass dieses wichtige osteuropäische Land nicht so handlungsfähig ist, wie es sein könnte, und dass die EU-skeptischen nationalistischen Kräfte Aufwind haben und vielleicht sogar in naher Zukunft wieder ans Ruder kommen.
Das die Einschätzungen unserer Osteuropa-Korrespondentin Judith Huber. Sie hat die Wahlen in der polnischen Hauptstadt in Warschau mitverfolgt. Die Ukraine hat der russischen Luftwaffe offenbar einen empfindlichen Schlag versetzt. Der ukrainische Geheimdienst sagt, er habe mehrere Militärflughäfen in Russland angegriffen und dabei rund 40 Kampfflugzeuge zerstört. Ob es tatsächlich so viele sind, lässt sich nicht unabhängig überprüfen. Das russische Verteidigungsministerium hat die Angriffe inzwischen aber bestätigt und gesagt, ja, es sind Flugzeuge in Brand geraten. Der ukrainische Präsident Zelensky feiert den Angriff seines Geheimdienstes als absolut brillanten Erfolg. Aber ist es das wirklich? Das hat Can Kulacsigil den deutschen Militärexperten Nico Lange gefragt.
Der Ukraine ist ein Coup gelungen. Man muss nur die russischen Militärblogger mitlesen, um zu verstehen, da ist wirklich etwas Signifikantes passiert. Das ist möglicherweise eine der spektakulärsten Geheimdienstoperationen, die es je gegeben hat. Und ob jetzt die Zahl 40 oder 41 für die zerstörten oder beschädigten Bomber stimmt, das kann man tatsächlich nicht überprüfen. Fakt ist, einige russische strategische Bomber sind nachweislich zerstört. Darüber gibt es mittlerweile schon Dokumentationen und das ist für Russland sehr empfindlich, politisch, militärisch und glaube ich auch gesellschaftlich, dass es an einer so verwundbaren Stelle so empfindlich getroffen wurde.
Die Aktion war von langer Hand vorbereitet und klingt ein bisschen nach Science Fiction. Vereinfacht gesagt, der ukrainische Geheimdienst setzte nach eigenen Angaben Kampfdrohnen ein, die von Verstecken in Holzhäusern gestartet wurden, die wiederum auf Lastwagen verladen waren. Zum richtigen Zeitpunkt seien die Dächer ferngesteuert geöffnet worden und die Drohnen seien losgeflogen. Frage an Sie, Nico Lange, wie ist eine solche Aktion möglich?
Also es war so, es gibt ja mittlerweile eine ganze Reihe von Videos, die genau das zeigen. Das erfordert viel technologische Kenntnisse, es erfordert sehr viele Insiderkenntnisse zu Russland, zu russischer Logistik, zu russischen Menschen. Das darf man nicht vergessen. Es geht nicht nur um die Drohnen, sondern es geht um Geheimdienstarbeit der Ukrainer, die vor allen Dingen in Menschenkenntnis beruht und kultureller Kenntnis. Und die Geheimhaltung ist bemerkenswert. Es hat ja 1,5 Jahre gedauert, diese Operation zu planen und durchzuführen. Und es ist gelungen. Und der russischen Seite ist es nicht gelungen, diese Operation zum Beispiel durch Gegenspionage zu verhindern. Das ist bemerkenswert. Es gibt, glaube ich, wenige Geheimdienste auf der Welt, die sowas überhaupt können.
Das sagt der Militärexperte Nico Lange. Ja, wir haben es gehört, Russland wurde also empfindlich getroffen. Wie reagiert denn der Kreml auf diesen überraschenden Angriff der Ukraine? Das habe ich heute früh unseren Russland-Korrespondenten Callum McKenzie in Moskau gefragt.
Der Kreml selbst hat noch gar nicht öffentlich reagiert, aber wie Sie gesagt haben, hat das russische Verteidigungsministerium die Angriffe gestern Abend bestätigt. Und zwar bestätigt, dass es tatsächlich zu ukrainischen Drohnenangriffen in den Regionen gekommen sei, die auch der ukrainische Geheimdienst genannt hat, also selbst im fernen Sibirien. Und sie schreiben, die Drohnen seien aus nächster Nähe der Flugplätze gestartet worden, die dann angegriffen wurden. Dabei sei es zu Bränden gekommen, sagte das Ministerium. Diese seien jetzt aber beseitigt und viel mehr als das sagt das offizielle Russland nicht. Aber es lässt durchblicken, dass einige Details sowie das grobe Bild, das wir von dieser ukrainischen Operation haben, sich tatsächlich so abgespielt hat.
Jetzt finden heute, also einen Tag nach diesen Angriffen der Ukraine auf die russische Luftwaffe, heute finden in Istanbul Verhandlungsgespräche statt über eine mögliche Waffenruhe im Ukraine-Krieg. Jetzt diese neuesten Entwicklungen, diese Angriffe, was heißt das für die Gespräche? Verändert das die Ausgangslage irgendwie?
Ich denke, auf russischer Seite ändert das vorerst nicht viel. Russland hält bei den Gesprächen an seinen Maximalforderungen fest und zeigt sich bislang nirgends kompromissbereit. Es will das Bild vermitteln, es sei unbesiegbar, dass man die russische Armee nicht aufhalten könne und dass man deswegen Russland proaktiv entgegenkommen müsse, statt die Ukraine zu unterstützen. Und Russland will sich also vorerst nichts anmerken lassen wollen, glaube ich. Diese Angriffe zwar bestätigen, aber die Wirkung herunterspielen. Die Frage ist eher, wie die Angriffe auf die westlichen Partner der Ukraine wirken. Ein solcher Erfolg zeigt ja, dass die Ukraine durchaus fähig ist, sich zu verteidigen und dass Russland doch verwundbar ist und dass der Ausgang dieses Krieges keineswegs schon feststeht.
Das ist die Einschätzung unseres Russland-Korrespondenten Callum McKenzie. Er ist derzeit in Moskau. Und jetzt in die USA. Im Bundesstaat Colorado sind bei einem Angriff auf offener Straße mindestens 6 Menschen verletzt worden, lieber Schmidt.
Der Vorfall passierte in der Stadt Boulder. Dort hat ein Mann eine Art Flammenwerfer bei dem Angriff benutzt, einen Brandsatz in eine Menschenmenge geworfen und während der Attacke Free Palestine gerufen, wie Zeugen berichteten. Er wurde später festgenommen. Der Angriff habe sich bei einer wöchentlichen Veranstaltung der lokalen jüdischen Gemeinde ereignet, hieß es von der Bundespolizei FBI. Der US-Außenminister Marco Rubio und die Ministerin für innere Sicherheit Christine Noem ordneten den Vorfall als Terrorangriff ein.
In die Schweiz jetzt, ins Wallis. Die Situation in Blatten im Lötschental ist aktuell einigermaßen stabil und die Behörden erhalten so langsam ein besseres Bild über die Lage im Gebiet. Der Schuttkegel über dem verschütteten Dorf sei stellenweise bis zu 100 Meter hoch und werde überwacht. Und der Fluss Lonza habe sich einen neuen Weg durchs Geröll gebahnt. Der Walliser Kantonsgeologe Raphael Majora sagt, Murgänge und größere unkontrollierbare Wasserdurchbrüche seien zwar theoretisch möglich, aber bisher fließe das Wasser geregelt ab in den Stausee in Verden.
Ich bin optimistisch und positiv. Wir sehen, das Lonza hat sehr schön ein neues Kanal gemacht und alle Signale, die wir vor Ort sehen, sind positiv jetzt.
Ja, und die Behörden überwachen die Situation vor Ort natürlich rund um die Uhr. Und rund um die Uhr informieren wir Sie auch online mit der SRF News App, wenn sich da was tut im Lötschental. Da gibt's auch spannende Bilder noch, wie zum Beispiel diese Lonza sich jetzt ihren Weg da bahnt durch diesen Schuttkegel. Die Schweizer Flugsicherung Skyguide hat derzeit mit technischen Problemen zu kämpfen und deshalb landen heute am Flughafen Genf ein Fünftel weniger Flugzeuge.
Die Maßnahme gelte so lange, bis die technischen Probleme behoben seien, teilt Skyguide mit. Konkret habe man in den letzten Monaten 7-mal Probleme mit Radarbildern gehabt. Bei einzelnen Arbeitsplätzen sei wenige Sekunden lang das Bild verloren gegangen. Das Problem sei vor allem in Genf aufgetreten, heißt es weiter. Skyguide betont, die Sicherheit des Luftverkehrs sei nie gefährdet gewesen. Man versuche nun, das Problem zu beheben. Bei den betroffenen Systemen werde ein Update durchgeführt, sowohl in Genf als auch in Zürich.
Wir sind beim Sport. Der FC Basel hat nach dem Meistertitel jetzt auch noch den Schweizer Cup geholt. Die Basler besiegten im Berner Wankdorf den FC Biel mit 4:1. Zu einer Siegesfeier in Basel kam es aber dann nicht, und zwar wegen eines Zwischenfalls.
Weil es nach dem Spiel zu einem Unfall kam mit einem FCB-Fan am Bahnhof Wankdorf, hat der FC Basel nach seinem Sieg die Feier kurzfristig abgesagt. Der Mann stürzte nach Polizeiangaben vom Perron und wurde von einem Zug erfasst. Laut der Kantonspolizei Bern wurde der Mann dabei schwer verletzt und liegt nun in kritischem Zustand im Spital. Zur Unfallursache hat die Polizei eine Untersuchung eingeleitet. Noch zum Radsport. Der Brite Simon Yates hat den Giro d'Italia gewonnen. Zum Ende der Rundfahrt hatte er im Gesamtklassement fast 4 Minuten Vorsprung auf den Mexikaner Isaac del Toro. Dritter wurde Richard Carapaz aus Ecuador. Und noch zu den Börsendaten geliefert von SIX. Der Nikkei-Index in Tokio fällt um 1,4%. Der Euro wird zu 93,46 Rappen gehandelt und der Dollar zu 82,22 Rappen.
Die Sendung heisst «Heute Morgen». Verantwortlich für die Inhalte Daniela Püntener. Die Zeit 6:45.
Die Wetteraussicht hat Lucian Schmassmann. Es ist Regen angesagt. Wird man durchgehend nass?
Nein, durchgehend nass wird man nicht, aber trotzdem kann es immer wieder mal regnen kommen oder zum Teil auch Gewitter kommen. Und gerade unter diesen Gewitter kann es natürlich mal recht viel regnen, und zwar in recht kurzer Zeit. Temperaturen beidseits von der Alpen bei etwa 21 Grad.
Eis am Morgen mit dem Sven Epine.
Guten Montagmorgen, der 2. Juni, am 13 Minuten ab der 7. Und ihr habt es gerade in den Nachrichten mitbekommen, das neueste Update aus Platten im Wallis. Riesige Schuttberge von Gröll und Lawinen haben wirklich das Tal begraben. Ein Mensch ist dabei ums Leben gekommen. 300 Einwohnerinnen und Einwohner sind evakuiert worden. Nach dem Gletscherabbruch droht der aufgestaute Fluss die Lonza weiter zu überfluten. Und weitere Personen aus den Gemeinden Willer und Kippel sind mittlerweile auch evakuiert worden. Was da im Lötschental passiert ist, das ist dramatisch. Die Menschen, die alles verloren haben, brauchen jetzt vor allem eins: viel seelische Unterstützung. Der Thomas Pfammatter, er ist Pfarrer von Lötschental und ist rund um die Uhr für sie da. Er lässt zu, gibt Trost und spendet Mut. Wie es den Betroffenen geht, die alles verloren haben, darüber rede ich mit ihm. Er ist mein Morgengast, gerade in 4 Minuten hier bei uns auf SRF 1. Euch allen einen guten Start in die neue Woche, da am Montagmorgen bei uns. Und das ist Mitch Ure, If I Was.
Storm the night.
Immature ist es 18 Minuten ab der 7. geworden, am Montagmorgen. Ja, und wenn man die Bilder sieht, man kann es immer noch fast nicht fassen, was da im Lötschental passiert ist. Es ist eine geologische Erschütterung, das ist das eine, aber auch vor allem eine menschliche. Eine Person ist ums Leben gekommen, 300 Leute von Platten haben im Wallis ihr Hab und Gut auf einen Schlag verloren. Und jetzt brauchen sie vor allem eins, viel seelische Unterstützung.
SRF 1 Morgengast.
Und hier geht es zum Beispiel auch von Thomas Pfammatter. Der ist 60 und seit fast 10 Jahren Pfarrer von den 4 Pfarreien im Lötschental. Dazu gehört natürlich auch Platten. Er gibt den Betroffenen viel Halt und macht Mut in diesen schweren Zeiten. Und Thomas Pfammatter ist jetzt zugeschaltet telefonisch. Herr Pfammatter, schönen guten Morgen.
Guten Morgen und...
Ja, wie geht es den Menschen jetzt, die alles verloren haben nach der Evakuierung?
Ja, es ist einfach eine grosse Fassungslosigkeit, eine grosse Traurigkeit. Ganz viele Tränen sind da gespürt, ganz viel Schweres, viel Leid. Einfach schwer, ja, einfach, dramatisch, ja.
Das ist nachvollziehbar. Was sind die Geschichten, die man auch erzählt, was die Leute im Moment durchmachen und erleben?
Ja, die Leute sagen mir, weißt du was, wir haben alles verloren. Ich habe nur noch das, was ich jetzt gerade anhabe und so. Und jemand anderes sagt, ja, ich habe meine Fotos, meine lieben Erinnerungen und so. Jemand anderes hat gesagt, ja, ist es Fändli von der Gemeinde, das ist, die Gemeindefahne ist im Letzten ganz wichtig, die Standarte oder die Uniform von den Herrgottsgrenadieren. Alles so ganz persönliche Sachen, also Sachen, die mit Heimat zu tun haben, sind einfach weg mit einem Schlag und einfach ein Stück Herz durch mich. Wenn ich das so, kommt mir so entgegen und ich spüre das sowieso, ein Stück Herz ist weg. Das macht es so schwer. Mhm. Neben dem Materiellen, dass das heimatmässig auch ist, einfach weg ist, ja.
Das ist euch extrem nachvollziehbar. Was ist denn jetzt besonders wichtig? Was brauchen die Menschen, wo ihr mit ihnen redet?
Also, was ich einfach merke, was sie sicher jetzt das erste Mal brauchen, ist aber so, also eine Perspektive, also wo können wir jetzt wohnen? Also viele, also sind ja alle untergekommen, aber wenn wir jetzt wohnen, müssen wir wechseln, weil es zum Beispiel das Kleine ist, wir sind 5 Personen und wir haben nur 2 Zimmer wohnen. Also so ganz konkrete Fragen, wo können wir wohnen und wie geht das weiter? Aber die Frage, ja, gibt es denn überhaupt eine Zukunft von diesem Plattendorf? Und wenn überhaupt, wo kommt es denn stehen? Und wie geht denn das? Also so Sachen sind so wirklich ganz, ganz fest so da. Mhm.
Und ihr seid ja Pfarrer. Wie schwierig ist es vielleicht euch zu verstehen oder den Leuten weiterzugeben, warum hat das passieren können? Kommt euch die Frage, warum ist das auf uns zugekommen? Was gibt man da als Seelsorger für eine Antwort?
Also, die Frage kommt voll. Also, die kommt so, die prätscht mir voll entgegen. Also, warum kann dir das passieren? Und da bin ich einfach mit den Leuten sprachlos. Weil ich finde, es gibt keine Antwort. Das wäre ja zu billig, wenn ich einfach so eine Antwort hätte. Darum und darum, Backpunkt. Es gibt keine Antwort. Ich versuche euch im Gespräch zu sagen, es ist schrecklich, was Tag für Tag auf unserer Welt passiert. Und ich versuche einfach so, mir fallen in den letzten Tagen, also es gibt so 3 Ebenen, wo ich kann, in dem Sinne Trost spenden, gerade indischer Stimme, warum fragen. Also, eine wichtige Ebene ist zum Beispiel einfach da sein, einfach reden, einfach zuhören. Und sind einfach Tränen bei ihnen und Tränen bei mir und einfach nur Sprachlosigkeit und wir haben schon eine Hand und so. Das ist so eine Ebene. Und das Zweite, was ich festgestellt habe, ist, wir können, aber das Schreckliche, was wir jetzt hier erleben, oder erlebt haben und weiterhin erleben, auch noch in dem Ganzen, können wir einen super Lichtblick sehen. Also, wenn ich zum Beispiel jetzt auch sehe, die ganze Verbundenheit im Tal, alle Leute stehen zueinander, die helfen einem, was nur kennen. Oder die Solidarität, jetzt auch in der Schweiz, aber auch über die Grenze an uns. Aber ich bekomme Mails von Deutschland und weiss nicht, wo die sagen, Pfarrer Thomas, wir sind bei euch, wir wünschen einfach Kraft, wir wünschen dem ganzen Tal, und die Plattner und Plattnerinnen. Und die spüren euch in diesen Stimmen, warum fragen, da gibt es ja ganz viel Lichtblick an euch und das ist ein Stück Trost. Mhm. Und wenn ich noch vielleicht den letzten Ebene kann sagen, so im Tal, also wie ist einfach der Glaube an etwas doch Wichtiges, aber die Warum-Frage wieder da drin gebettet. Und ich kann ja euch feiern mit ihnen, also ich kann euch Gottesdienst und da versuche ich einfach so im Horizont von einem christlichen Glauben, von toller Verstehung zu reden, das ist natürlich schwierig und das kommt auch nicht so an, so brüche Bilder. Vielleicht noch eins kurzes, wenn ich gerade eins zu eins gehe. Meistens Samstag bin ich ganz früh auf. Ich bin jetzt Kippel und hat es vor uns und schaue ich auf Platte und denke, mein Gott, alles ist einfach da nieder und alles kaputt und das Herz und die Tränen von den Leuten. Und dann siehst du, es kommt ein wunderschöner Tag und die Sonne geht auf und ich denke mir, ja, die Sonne scheint über das Tal und die Sonne ist über diese Tränen und irgendwie ist das doch ein starkes Zeichen durch mich, euch von Trost und dass die Leute das wird spüren gehen. In ihren Tränen spiegelt sich irgendwas wie die Tränen vom leidenden Christus. Und er ist da, er sagt, ich bin da, ich gehe mit ihm, ich lasse in den Lenzig, ich leide mit ihm. Und auch in dem Fall von der einen Person, die verloren hat, ich sterbe mit dir. Also das sind so für mich so Momente vom Trost, wo will ich trotzdem, oder ich habe nicht so Brettchen die Wahrheit in das Gesicht. Und, aber mit diesen Bildern, aber die Sonne ist da und sie scheint über dieses Blatt und über dieses Tal und er lässt dich nie einzig. Und das gibt viele sagen mir, weißt du, was vorher einfrischt? Wenn ich jetzt den Glauben nicht hätte, wäre ich erst recht kaputt. Und andere sagen, du, ich kann gar nicht mehr danken. Und dann sage ich, du musst doch nicht zu danken, bring doch einfach deine Ohnmacht. Du doch deine Zoren bringen und deine Wüte. Und so reden wir halt, ja.
Eindrücklich. Thomas Pomater, Pfarrer und Seelsorger vom Lötschental. Vielen herzlichen Dank für den Einblick und viel Sonnenstrahlen, die wir wünschen, euch im Umertrag noch sind, dass der Schmerz.
Das denke ich dann nicht, genau.
Das machen wir auf jeden Fall. Alles Gute und vielen Dank für die Informationen aktuell.
Caro, bye bye.
Ja, alle aktuellen Informationen zu diesem Bergsturz und seinen Folgen findet ihr auch bei uns auf dem News-Ticker online auf srf1.ch.
SRF 1 Morgengast.
SRF Verkehrsinfo.
Die Übersicht von 729 Stau oder stockender Verkehr in der Region Basel auf der A2 Richtung Luzern ab dem Grenzübergang Weil. Dann Region Solothurn dort auf der A1 Richtung Bern zwischen Gunsgen und Wangen an der Aare. In Zürich auf dem Nordring Richtung St. Gallen ab Spreitenbach und auf dem Westring ab Urdorf Süd. Dann noch auf der A1 Richtung Zürich ab Effretikon und auf der A4 Richtung Winterthur ab Kleinandelfingen. Und noch Zentralschweiz dort A2 Richtung Luzern ab Neuenkirch und auf der A14 Richtung Luzern ab Gisikon-Roth. Es ist 7:30 Uhr, das Wichtigste aus der Nachrichtenredaktion, jetzt mit dem Lukas Lütti.
In Polen hat der rechtskonservative Kandidat Karol Nawrocki die Präsidentschaftswahl gewonnen. Laut dem offiziellen Ergebnis kommt Nawrocki auf fast 51% der Stimmen. Rafał Trzaskowski, der Kandidat der liberalen Regierung, erhält gut 49% der Stimmen. Die Schweizer Flugsicherung Skyguide hat mit technischen Problemen zu kämpfen. Darum landen heute am Flughafen Genf 1/5 weniger Flugzeuge. Man versuche das Problem zu beheben, solange gelte die angekündigte Maßnahme, teilt Skyguide mit. Konkret habe man in den letzten Monaten Probleme mit Radarbildern gehabt. Die Sicherheit des Luftverkehrs sei nie gefährdet gewesen. Bei dem Gletschersturz letzten Mittwoch im Walliser Dorf Platten sind insgesamt 6 Millionen Kubikmeter Schutt und Geröll auf Platten gestürzt. Dazu kämen 3 Millionen Kubikmeter Eis. Das sagt der Walliser Kantonsgeologe Raphael Majora. Stellenweise türmten sich die Massen über 100 Meter hoch.
SRF 1, jetzt mit dem Regionaljournal.
schönen guten Morgen. Das ist der Wochenstart auf SRF 1 am 24 vor 8. Im Studio aus der Morgenredaktion der Gaudenz Weber.
Guten Morgen.
Hallo Gaudenz. Mein Name ist Sven Epinet und es fehlt nur noch ein dritter Name von dieser Person, die heute in die zweite Runde kommt.
Und die Person heisst Karin Regius und kommt aus Winterthur.
Mal schauen, wie gut sie sich schlägt. Bei unserem Morgenstund hat Gold im Mund Spiel. Und was machen wir? 3 Fragen zur Aktualität und hoffentlich 3 passende Antworten, wo wir jedes Mal den Daumen rauf können. Ich wünsche es ihr. Am besten rädelt ihr mit. Und das machen wir nach der Alphaville mit ihrem Hit «Big in Japan». Guten Montagmorgen. Schön, seid ihr bei uns hier auf SRF 1. Am Schluss dann kommt das richtig gut. Und nach dem Gong greift uns der Gückel, es ist 20 vor 8.
Morgenstund hat Gold im Mund. Präsentiert von Twerenbold Reisen. Ihr Spezialist für E-Bike-Reisen. Information unter twerenbold.ch.
So ist es. Und am besten spielt ihr jetzt mit und schaut mal, ob ihr die 3 Fragen auch so locker vom Hocker könnt beantworten könnt. Zur Aktualität, zum allgemeinen Wissen. Und versuchen tut auf jeden Fall auch die Karin Regius aus Winterthur. 54, arbeitet bei der SVA und ist eine sportliche Frau, die gerne läuft und schwimmt und jetzt zugeschaltet ist. Karin, schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Sven, guten Abend, Gaudenz.
Okay. Wie hat die Sonntag ausgesehen? Ein bisschen gemütlich oder bist du fleissig gewesen?
Ja, ich war gemütlich, habe mich ein bisschen auf die Sendung vorbereitet auf dem Balkon. Mhm. Hast du Sauna ein bisschen genossen.
Tipptopp, genau. Tipptopp. Und du schwimmst ja sehr, sehr gern. Machst du das in der Body, im Hallenbad oder wo bist denn du schwimmend unterwegs?
Also ich gehe eigentlich mehr in den See schwimmen. Und dort kann ich wirklich ein bisschen abtauchen, auch vom Arbeiten, ein bisschen Gedanken, dort den Kopf gehen lassen. Mir tut Schwimmen einfach auch gut, oder? Da ist, ja, da müssen wir auch ein bisschen vorbereiten auf eine Seeüberquerung, die es einmal gibt in Zürich. Und auf die tun ich mir ein bisschen vorbereitet. Aber jetzt noch nicht können, ist noch ein bisschen kaltes Wasser, aber kommt dann sicher noch.
Ja, sicher. Also, ab wie viel Grad bist denn du zu haben für den See?
Ja, also wenn es halt ein bisschen länger geht, ich würde schon sagen, es wäre halt so ideal ab die 20 Grad. Würde
okay,
ich sagen.
Dann ist es angenehm. Muss man ja nicht so langsam reinwarten.
Genau.
Gut, ja wunderbar. Jetzt wollen wir dich ja nicht ins Schwimmen bringen. Ich hoffe, du kommst da schnurstracks auf die richtige Antwort, Karin. Und es gibt ja immer zwei Stichwörter. Das, was dir sympathischer ist, das nimmst. Mhm. Und die Frage, die kommt dazu. 10 Sekunden Zeit zum Antworten. Erste Antwort gilt. Und jetzt legen wir los. Bist du bereit?
Ja, bitte.
Also, Karin, Monroe haben wir immer noch vom Sonntag als Stichwort, sprich von gestern. Und ein Rekord, das ist das neue Stichwort für heute. Was hättest du lieber?
Ich sage mal Monroe.
Nimmst du die Monroe? Und da geht es natürlich um die berühmteste Monroe, die Marilyn. Die war nämlich gestern 99 geworden. Berühmte Szene aus ihrem Leben ist die da hier. Wir hören kurz rein.
Happy Birthday, Mr. President. Happy Birthday to you.
Ja, ganz berühmt, die Szene. Von dir möchten wir wissen, für welchen US-amerikanischen Präsident hat sie denn da das legendäre Happy Birthday-Ständchen gesungen? Den Namen hätten wir gerne mit Vor- und Nachnamen.
Das war John F. Kennedy.
Du sagst JFK, John F. Kennedy.
Was klar ist, 1962 hat sie das gesungen im Madison Square Garden. Und zwar, jawohl, für den Präsident John F. Kennedy.
Wunderbar.
Was hat ihr denn beiden auch eine Affäre noch damals?
Ja.
Ja.
Bin nicht dabei gewesen, kann es nicht beurteilen, aber die Szene haben wir natürlich alle noch im Ohr, wo sie das gesungen hat. Gut, du hast einen Gutschein, der immer grösser wird. Für jede richtige Antwort laden wir einen 50er oben drauf. Bei 250 Franken Reisegutschein bist du angekommen und wir haben immer noch den Rekord oder eine Tour. Rekord oder Tour?
Tour.
Nimmst du die Tour? Ja, der Giro, also die Italien-Rundfahrt, die sogenannte Tour durch Italien auf dem Rennvelo, die ist seit gestern Geschichte. Wer hat denn die 108. Ausgabe von diesem Giro d'Italia gewonnen? Auch hier gerne Vor- und Nachnamen.
Das war Simon Yates.
Simon Yates. Bist du Velofan oder sagst du
nein? Nein, gar nicht. Ich fahre zwar Velo, aber ich bin nicht. Ich schaue jetzt nie so Velorennen.
Nicht so schnell wie der Yates.
Richtig, genau.
Und du weißt, wer die Giro d'Italia gewonnen hat. Natürlich, der Simon Yates wird 33, hat übrigens einen Zwillingsbruder, der auch Velo-Rennfahrt.
Schau jetzt. Darum ist es so gut, die teilen sich das auf. Ein Tag der andere nächste. Man würde es wahrscheinlich gar nicht merken. Toll. Also, du bist gut unterwegs. 300 Franken im Moment. Und wir haben Rekord oder Rennen. Rekord oder Rennen? Sie wühlt in den Unterlagen.
Ja, sucht. Genau. Ja, dann nehme ich mal Rekord.
Nimmst lieber den Rekord. Der Simon Ehammer holt beim Leichtathletik-Meeting im Zehnkampf 8.575 Punkte und verbessert damit seinen Schweizer Rekord um ganze 107 Punkte und wird guter Dritter. An welchem Ort im österreichischen Vorarlberg hat denn das Meeting, wo er so gut war und der Rekord aufgestellt hat, stattgefunden? Wir suchen den Ort.
Da
war
in Götzis.
Das heisst, das Götzis.
Du hast dich also wirklich wahnsinnig gut vorbereitet. auf deinem Balkon gestern tatsächlich Götzis, genau.
Alles richtig gemacht. Und Rennen bleibt uns für morgen. Das wäre dann deine dritte Runde, Karin.
Super.
Wenn du Lust und Zeit hast, morgen dabei zu sein bei uns.
Auf jeden Fall.
Ich hätte nichts anderes erwartet von dir. Sehr gut. Dann heute aufs Velo oder doch das erste Mal den Fuß in den See oder was ist heute noch angesehen?
Ja, arbeiten.
Ah, gut.
Ah, das auch,
ja,
ne?
Genau.
Es geht vielen auch so wie uns, oder?
Ich denke, sie haben
nicht die Einzige. Ist ja auch okay. Ist auch gut.
Genau.
Karin, in dem Fall gut arbeiten heute und wir freuen uns morgen um die gleiche Zeit für deine dritte Runde mit dem Stichwort Rennen, wenn es dann willst. Schönen Montag.
Danke vielmals, euch auch.
Danke.
Guten Tag.
Gleichfalls, bis morgen. Tschüss. Ciao, ciao.
Tschüss.
Morgenstund hat Gold im Mund. Präsentiert von Twerenbold Reisen. Ihr Spezialist für E-Bike-Reisen. Informationen unter twerenbold.ch.
Siehst du, schaffen, es geht allen gleich, Gaudenz, oder? Das ist schön. Ich könnte noch ein bisschen Staub suchen. Hier im Studio irgendwie vom Wochenende viel Staub da. Und das machen wir mit dem Freddie Mercury von The Queen. Aha. Du weißt, was jetzt kommt?
Ja, genau. I want to
break free. Und Staubsauger für und los geht's. I want to break free. I want to break free. 8 Minuten noch, dann spricht. Es ist, geht doch noch 10 Minuten. 10 Minuten, dann ist es 8.
SRF Meteo.
Bei uns im Studio der Lucian Schmassmann. Guten Morgen, Lucian.
Guten Morgen, Sven.
Ja, Gewitterzellen, die ziehen übers Land immer und immer wieder. Es ist heute etwa die mit einem Gewitter zu rechnen. Wo sind sie aktuell?
Momentan ist das Gewitter das einzige Gewitter, das wir gerade haben. Eigentlich vor allem so ein bisschen Alpen-Südseite, dort nördlich von Bellinzona zieht es richtig Misox. Und das Gewitter hat es in sich, weil dort ist auch Hagel mit dabei. Und gerade im Süden geht das heute immer wieder mit diesen Gewitter weiter, wie du das gerade gesagt hast. Vor allem am Nachmittag und am Oben erwartet dort noch ein paar kräftige Gewitter, eben auch mit ein paar grösseren Hagelkörnern, auch Sturmböen durchaus mal möglich und vor allem natürlich viel Regen in kurzer Zeit. Der Regen, da gibt's aber auch auf der Alpen-Nordseite. Nur ist momentan eben einfach kein Gewitter, sondern einfach sonst Regenwolken, die da gerade von West nach Ost über die Schweiz ziehen. Und das gibt dann auch mal ein paar trockene Phasen heute durch den Tag, bevor dann wieder neue Regengüsse und dann eben auch Gewitter aufziehen. Also auch im Norden kann es dann mal blitzen und auch donnern. Und auch hier sind natürlich in der Nähe von so einem Gewitter mal ein paar stärkere Böen mit dabei. Temperaturen weiter weg von dem, wo wir das Wochenende hatten. Wir haben heute Höchstwert von 21 Grad und zwar gerade beidseits von der Alpen.
Also es regnet nicht durch, aber immer wieder kann es einen Gutsch geben. Wie sieht es morgen aus?
Auch morgen ist dann der Regen wieder mit dabei, aber gerade am Vormittag haben wir dann schon eine Änderung im Vergleich zum heutigen Wetter. Am Vormittag nämlich gibt es ein paar längere sonnige Phasen. Bevor dann aber durch den Tag die Wolken wieder ein bisschen grösser werden, vor allem dann über dem Jura, über den Voralpen und über der Alpen-Südseite, gibt es dann auch wieder neue Platzregen und neue Gewitter. Und vereinzelt können dann die auch morgen am Nachmittag ins Flachland ziehen, aber im Vergleich zu heute wird es dann bei weitem nicht mehr ganz überall nass. Und Temperaturen, die ändern sich nicht, sprich immer noch so etwa 22. Grad.
Es bleibt also abwechslungsreich heute Morgen. Gibt es irgendwie eine Konstante, die sich da ankündigt auf den zweiten Wochenteil?
Ja, also die Konstante ist eigentlich der Regen, der sich dann so ein bisschen fortsetzt. Am Mittwoch vor allem im Westen und im Süden immer wieder mal nass. Dann auf den Donnerstag zieht mal eine Front durch, wird es wieder verbreitet nass. Und dann am Freitag sieht es momentan nach einer Wetterberuhigung aus.
Jetzt stehen wir da, wo nichts mehr geht. Das windschwaches Schloss um ins Boot, wo immer Rehn und Sturm steht. Dreht sich alles im leeren Luft, dreht sich alles auf dünnem Glas. An steilen Weg, oh wenig Schnuff, stampfen Beine durch das hohe Gras. Warme Luft durch die Lichtfenster, so ein Stoß durch dicke Wände. So schön ist es lang, lang nicht mehr gewesen. Und ich spüre deine weiche Haut unter meinen toben Händen. Und alles, was gefesselt ist, kommt endlich frei. Ich habe dir ging noch ewig in meinem Arm. Als ganzes Leben lang, durch dick und dünn und über den Wahn. Zusammen sind wir eins, und ich weiss, es gibt nichts, was uns mal trennt. Du bist mein Anker, du bist mein Segel, du bist mein Feuer, das ewig brennt. Sich alles im gleichen Tredo, hier uns nah, dies nah lagen. Ein Haufen gepflanzt, ein Haufen gesät, wo alles sich selber überlassen. Wir stehen im Kraut und ein Mann im Weg, und Zweifel blenden wie ein Blick. Komm noch Schritte, sind wir auf dem Berg, wo hier endlich weite Sicht. Warme Luft durchbricht die Fenster, so ein Stoß durch dicke Wände. So schön ist es lang, lang nicht mehr gewesen. Und ich spüre deine weiche Haut unter meinen toben Händen. Und alles, was gefesselt ist, kommt endlich frei. Ich habe dir gegen noch ewig in meinem Arm. Als ganzes Leben lang, durch dick und dünn und über den Wahn. Zusammen sind wir eins, und ich weiss, es gibt nichts, was uns mal brennt. Du bist mein Anker, du bist mein Segel, du bist mein Feuer, das ewig brennt. Sag mir nochmal, bist schon da, da will ich dich brauchen. Sag, würdest schon da, ging zu mir stehen. Und sag mir ehrlich, würdest schon da sein, wenn's mir mies mal sollte gehen. Und lass ich mir jetzt lackieren, würdest schon da mir sag, würdest schon mir auffahren. Ich habe dir ging, oh ewig in meinem Arm. Als ganzes Leben lang, durch dick und dünn und über den Wahn. Zusammen sind wir eins, und ich weiss, es gibt nichts, was uns mal trennt. Du bist mein Anker, du bist mein Segel, du bist mein Feuer, wo ewig brennt. Ich habe dir gegen noch ewig in meinem Arm. Ein ganzes Leben lang, durch dick und dünn und über den Bahn. Zusammen sind wir eins, und ich weiss, es gibt nichts, was uns mal trennt. Du bist mein Anker, du bist mein Segel, du bist mein Feuer, wo ewig brennt.
your door is always open and your path is free to walk. That makes me tend to leave my sleeping bag rolled up and stashed behind your couch. And it's knowing I'm not shackled by forgotten words and bonds and the ink stains that are dried upon some line. That keeps you in the back roads by the rivers of my memory. It keeps you ever gentle on my mind. It's not clinging to the rocks and ivy planted on their columns now that bind me, or something that somebody said because they thought we fit together walking. It's just knowing that the world will not be cursing or forgiving when I walk along some railroad track and find that you're moving on the back roads by the rivers of my memory, and for hours you're just gentle on my mind. Though the wheat fields and the clotheslines and the junkyards and the highways come between us, and some other woman's crying to her mother 'cause she turned and I was gone, I still might run in silence, tears of joy might stain my face, and a summer sun might burn me till I'm blind. But not to where I cannot see you walking on the back roads by the rivers flowing gentle on my mind. I dip my cup of soup back from a gurgling, crackling cauldron in some train yard. My beard a roughening coal pile and a dirty hat pulled low across my face. Through cupped hands round the tin can, I pretend to hold you to my breast and find that you're waiting from the back roads by the rivers of my memories, ever smiling, ever gentle on my mind.
Glenn Campbell, Gentle on my mind. Schönen guten Morgen. Vielleicht seid ihr gerade am Zmörgeln, dann wünsche ich einen guten, stärkt euch für den Tag. Und wir schauen schnell, wie es auf der Schweizer Strasse aussieht. Bevor wir abgeben in die Nachrichtenredaktion, der Überblick.
SRF Verkehrsinfo.
Die Übersicht von 7.59 Uhr. Vorsicht im Graubünden auf der A13 San Bernardino Bellinzona zwischen Pian San Giacomo und Mesocco Nord. In beiden Richtungen besteht Gefahr durch Tiere auf der Fahrbahn. Dann Stau oder stockender Verkehr in der Region Basel auf der A2 Richtung Luzern ab dem Grenzübergang Weil. Auf der A18 Richtung Basel zwischen Krellingen West und Rheinach Süd. In der Region Solothurn auf der A1 Richtung Bern zwischen Gunsgen und Wangen an der Aare. Und weiter im Aargau auf der A1 Richtung Bern zwischen Birfeld und Aarau Ost. Und noch für Zürich auf dem Nordring Richtung St. Gallen ab Spreitenbach, auf dem Westring ab Uitikon, auf der A1 Richtung Zürich ab Effretikon und auf dem Nordring Richtung Bern ab Affoltern. Jetzt ist es 8 Uhr, das heute Morgen, heute mit der Romana Kaiser.
Guten Morgen. Er ist EU-Kritiker und Trump-Fan. Der neue polnische Präsident heißt Karol Nawrocki und kommt aus dem rechtsnationalen Lager. Was seine Wahl jetzt für Polen bedeutet, das besprechen wir gleich als erstes. Und Russland werde in den Verhandlungen zum Ukraine-Krieg an seinen Forderungen festhalten. Daran ändern auch die ukrainischen Angriffe nichts. Das sagt unser Korrespondent, nachdem die Ukraine am Wochenende Militärflugplätze in Russland beschossen hat. Ja, nach einem heißen und sonnigen Wochenende ist es jetzt zum Wochenstart deutlich kühler und grauer, lieber Schmidt.
Guten Morgen. Ja, es hat viele Wolken heute, dazu gibt es Regenschauer und auch Gewitter, das Ganze bei 21 Grad.
Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in Polen haben sich die beiden Kandidaten ein regelrechtes Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert. Gemäß dem offiziellen Ergebnis gewinnt der rechtskonservative Kandidat Karol Nawrocki, und zwar mit fast 51% der Stimmen, also ziemlich knapp. In den ersten Prognosen nach der Wahl hat noch sein Gegenkandidat geführt, Rafael Trzaskowski von der proeuropäischen Regierung.
Ich habe unsere Osteuropa-Korrespondentin Judith Huber in Warschau heute früh gefragt, was hat denn jetzt den Ausschlag gegeben für den Sieg von Nawrocki?
Ja, Nawrocki ist bei der knappen Mehrheit der Polen und Polinnen einfach besser angekommen als sein Herausforderer. Mit seiner hemdsärmeligen Art und seinen harten, pointierten Aussagen konnte er überzeugen. Offenbar eben mehr als der weltläufige Städte Trzaskowski, der eher etwas elitär wirkt. Und Polen ist nach wie vor ein sehr konservatives, nach innen gekehrtes Land, das nicht zu viel Veränderung und nicht zu viel Einmischung von außen will. Und diesen Leuten schien Nawrocki offenbar die bessere Wahl. Und außerdem ist das Resultat auch ein Misstrauensvotum gegenüber der Regierung von Donald Tusk. Viele sind unzufrieden damit, dass die Regierung nicht das geliefert